Herzlich willkommen bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast für selten gestellte, aber stellenswerte Fragen, zumindest aus unserer Sicht. Heute sprechen wir über aufdringliche Gedanken, über intrusive thoughts, also Gedanken, die uns manchmal unangenehm vorkommen, die wir gerne aus unserem Geist verdrängen würden. Ich habe da einige eigene Beispiele und Erfahrungen, die ich da nennen werde. Aber bevor wir mit der Folge starten, begrüße ich erstmal Adrian im Studio. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Er ist Psychologe und wird heute sicher einiges zu diesem Thema beitragen können. Ich meines Zeichens erachte mich als Philosophie interessiert und werde ein paar philosophische Gedanken zum Nichts beitragen. Aber bevor wir überhaupt jetzt mal mit der Seldomly Asked Question von heute starten, machen wir immer noch die Seldomly Asked Unrelated Question, die Sau-Question, die von Adrian ist.
Genau, tu mir mit deiner Tiefstapelei hier, Herr Philosoph. Die Sau-Question für heute ist nämlich, was würde dein 12-jähriges Ich am meisten überraschen, dass du heute machst?
12 ist echt ein gutes Alter für diese Frage, weil ich echt denke, ich bin ein komplett anderer Mensch als damals.
Ja, ich auch.
Ich glaube, Philosophie oder sowas würde mein 12-jähriges Ich jetzt weniger überraschen. Da war ich mal eine Zeit lang sehr unspezifisch, was meine Interessen betroffen hat. Aber ich glaube, ich wäre komplett überrascht, dass ich nicht mehr alles verliere. Irgendwie habe ich es geschafft, von jemandem, der einfach alles überall liegen gelassen hat, zu eigentlich einer relativ organisierten Person zu werden. Aber vielleicht auch genau deshalb. Aber ich glaube, ich würde mir das nicht glauben. Ich würde sagen, hey, wenn ich mich irgendwo treffen würde, so in einer Zeitkapsel oder so in einer Maschine, würde ich sagen, hey, ich habe meine Turntasche, meine Sporttasche von vor 4 Jahren immer noch.
Sehr gut. Ja, ich glaube, es würde mich nicht überraschen, aber ich wäre auch stolz auf mich. Ich wäre auf jeden Fall erleichtert, dass das nicht ewig so weitergeht.
Es ist sicher normal für Kinder in dem Alter, so ein bisschen Gedanken verloren zu sein, aber ich habe schon echt viel verloren. Mhm. Jetzt kann ich das ja mal im Podcast erzählen. Diese Busstation, also diese Busendstation, wo die Busse hingehen am Schluss, das war so bei einem Bordell. Und dann musste man dort immer seine Sportsachen abholen gehen, bei diesem Bordell.
Also nicht im Bordell, um das mal klarzustellen.
Ja, es war schon fast im Bordell.
Aber nebenan.
Wieso willst du das so abschwächen, Adrian? Es war im Bordell. Du warst nicht dabei,
Adrian.
Du
sollst nicht damit prahlen, dass du als Kind schon ins Bordell gegangen bist.
Ich prahle nicht damit. Im Gegenteil, ich rüge mich für meine Nachlässigkeit gegenüber meinen Sportsachen. Aber ich habe das echt jedes Mal im Bus vergessen oder an der Bushaltestelle vergessen. Und dann fährst du so wie so ein ausgesetzter Hund weg mit dem Bus und schaust so raus, wie deine Sporttasche da immer noch liegt.
Ja, das kenne ich auch, dieses Gefühl.
Oder gehst du schambehaftet im Bordell abholen und die SexarbeiterInnen lachen über dich.
Max hat auch mal erzählt, dass er als Kind häufiger gefragt wurde von so älteren Männern in Autos, wo dann diese Institution wäre.
Ja, ja, das war echt ziemlich nah am Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und ja, man wusste halt, wo das ist, weil man auch recht gut reingucken konnte von gewissen Orten. Also als Kind hat einen das einfach interessiert und ich habe auch früher nicht so ganz gecheckt, was da drin eigentlich abgeht. Aber ich habe halt gewusst, dass es nicht irgendwie, dass es tabuisiert ist und deshalb war es halt spannend. Ja. Und dann kamen manchmal so Leute so mit Kennzeichen aus anderen Kantonen und haben gesagt, ja, wo ist eigentlich dieses Beep? Und dann als Kind war ich dann so, ja, da oben rechts. Und dachte so, denke bitte daran, dass du ein Kind gefragt hast, wo du hin musst nachher.
Ja, genau.
Was wär's bei dir?
Bei mir, ich glaube, dass in verschiedenen Ländern wohnen, da dachte ich früher so, boah, krass, das können nur so absolute Ausnahmemenschen oder es ist so ultra, so ein James-Bond-Leben. Und jetzt ist es einfach so, ja gut, es ist halt ein bisschen Aufwand, aber es ist relativ möglich und ich habe es halt mehrere Male gemacht, dass ich irgendwo ins Ausland gezogen bin. Und früher fühlte sich das, also ich weiß noch, weil 1996 oder so, als ich 6 Jahre alt war, hat mein Vater mal gesagt, ja, ich könnte hier in England diese Stelle haben, in dieser Klinik, es wäre gut bezahlt, ja, wir wären in England, weil er mochte England sehr gern. Und ja, meine Mutter war so ein bisschen dagegen und ich fand es auch ziemlich scary. Dachte so, ja, England ist cool, aber man hat dann irgendwie keine Freunde mehr und es ist alles anders.
Also es liegt nicht an England, das liegt im Umzug.
Genau, im Umzug in ein anderes Land. Und also jetzt weiß ich, dass es England wäre, das scary ist. Nein.
Das stimmt.
Nein, aber damals dachte ich so, ja, das ist so ein Riesenprojekt und das ist ja unglaublich schwierig zu tun. Und ja.
Dann, naja, als Kind muss man ja nicht viel machen, oder? Du musst halt einfach neue Freunde finden.
Ja, genau. Das ist eigentlich nicht so schwierig, aber es ist natürlich schon schwierig für Kinder, weil es auch, ja, es ist dann so ein Riesenumbruch. Aber heute, ja, heute ist das relativ machbar für mich und das hätte mich damals wahrscheinlich schon überrascht oder beeindruckt, dass ich dann einfach so ins Ausland gegangen bin.
Also zusammenfassend habe ich gesagt, Sporttasche vergessen und Adrian hat gesagt, James Bond leben.
Genau.
Ich meine, das mit den anderen Ländern ist nicht die Essenz vom Sportleben. Sportleben. Vom James Bond leben. Wollte ich natürlich sagen.
Ja, für jeden vielleicht etwas anderes. Für manche sind es die Sportautos, die Sportwagen. Für manche sind es die Drinks an tropischen Stränden.
Für andere ist es der lizenzierte Mord. Aber genau. Für Adrian war es einfach in England zu leben.
Genau.
Ich glaube, es gäbe auch noch andere Sachen. Zum Beispiel mochte ich auch als Kind viele Dinge zu essen nicht. Brokkoli und sowas. Und jetzt mag ich das sehr gerne. Habe ich auch schon mal im Podcast gesagt. Mhm. Aber auch so soziale Dinge, die mich eher früher verwirrt haben und ich heute jetzt denke, es ist eigentlich völlig unstressig, zum Beispiel so Geburtstage mit anderen Leuten verbringen und einfach nicht genervt sein oder gestresst sein oder die ganze Zeit denken, dass es allen gut gehen muss und solche Sachen. Und als Kind war ich irgendwie die ganze Zeit auf Achse bei solchen Events. Mhm. Weißt du, was ich meine? Irgendwie ungechillt einfach. Ich glaube, ich wäre meistens überrascht, dass ich irgendwie gechillter bin als mit 12. Ich glaube, in 17 hätte mich das zum Beispiel gar nicht überrascht.
Ja.
Hast du das Gefühl, du hast dich stark verändert zwischen 12 und 17? Also ich meine, ich hoffe es ja irgendwie.
Ich habe schon das Gefühl, dass ich mich stark verändert habe. Es ist auch witzig, wie bei mir wäre es auch so gewesen, so in Psychologie interessiert zu sein, hätte mich auch nicht so überrascht. Da war ich damals schon relativ neugierig zu verschiedensten Sachen und hatte immer so eine Neugierde, was Menschen dazu bewegt, sich so zu verhalten, wie sie verhalten. Aber ja, ich habe mich schon ziemlich verändert als Person. Ich habe schon das Gefühl, ich bin mal gechillt gewesen so als Kind, dann ein bisschen nervöser und unsicherer geworden und dann wieder gechillt geworden. Also, es waren so verschiedene Phasen. Wahrscheinlich schon die Adoleszenz.
Vielleicht wäre mein 12-jähriges Ich auch am meisten überrascht, dass ich immer noch nicht genau weiß, was in Bordells eigentlich abgeht.
Weil wir mal festhalten, for the record, dass Max noch nie drin war.
Ich war so im Eingang, weil da liegen die Sporttaschen rum dann.
Ich versuche dich die ganze Zeit zu retten.
Es ist aber so, das wissen meine Eltern auch, das war einfach so. Die Busse sind da nebendran schlafen gegangen und die Busfahrer oder Busfahrerinnen.
Dann irgendwo daneben.
Ich weiß nicht, wo die hingegangen sind, aber die haben einfach alles, was im Bus lag, da in den Eingang vom Bordell geschmissen. Ja. Mehr oder weniger. Und das musste man dann da abholen.
Schön gut.
Vielleicht habe ich verwechselt auch irgendwas, aber ich bin mir schon ziemlich sicher.
Vielleicht war es einfach das Büro der Busfirma.
Naja, aber wir haben, ich weiß auch sonst, dass wir extrem viel darüber geredet haben. Auch Leute, die da in der Nähe gewohnt haben, also Schulfreunde, haben halt so von ihrem obersten Dachfenster dann manchmal so geguckt, wer da im Innenhof rumsteht und so. Und ich glaube, das bringt uns auch ein bisschen zur heutigen Folge, oder zumindest für mich, weil umso mehr ich mich mit so aufdringlichen Gedanken und diesen Intrusionen beschäftigt habe, desto mehr habe ich gedacht, es hat schon ein bisschen was mit Tabuisierung zu tun. Und in vielen Fällen scheint es mir einfach so, die Inhalte sind irgendwie dadurch gegeben, dass es verboten ist, wie mir schien. Und das war ja auch das, was am Bordell spannend war für uns Kinder. Auf jeden Fall haben wir die SAQ heute.
Wann sollten wir aufdringliche Gedanken gewinnen lassen?
Heute bei Seldomly Asked Questions. Intrusive Gedanken.
Die Kopfhörer werden angezogen, die Brille wird weggelegt, die Handys sind im Flugmodus und Adrian ist bereit für die Folge.
Ich fände es schön, wenn du nochmal erklären würdest, wie du auf die Folge gekommen bist, weil das Beispiel hat mich irgendwie obskurerweise überzeugt. Also sag doch nochmal dein Beispiel für intrusive Gedanken.
Ja, ich war auf dem Weg zur Arbeit morgens. Ich gehe immer so 15 Minuten zur Arbeit und auf dem Weg dahin komme ich an der Busstrecke vorbei, an einigen Bushaltestellen. Und ich bin einfach an so einer Haltestelle vorbeigekommen, wo gerade ein Bus hielt und ich dann so die Türen aufgehen sehe. Und ich hatte einfach diesen Impuls im Kopf, so, ich will jetzt in diesen Bus reingehen und dann einfach ans andere Ende der Stadt fahren. Es ist einfach nicht so, dass ich keinen Spaß an der Arbeit habe und die Arbeit schwänzen will, sondern es ist einfach dieses, so komplett aus dem Nichts kommt einfach so ein Impuls in deinen Kopf. So ein aufdringlicher Gedanke oder ein aufdringlicher Impuls, einfach irgendetwas zu machen, weil du es kannst oder weil es möglich ist. Da dachte ich so, ja, es wäre schon irgendwie lustig, aber ja, natürlich muss ich zur Arbeit gehen und das ist auch eine dumme Idee, weil was will ich dann am anderen Ende der Stadt machen? Ich meine,
wer weiß, was einen da erwartet.
Ja, das ist schon auch ein guter Gedanke und darüber können wir reden. Das ist eigentlich so ein bisschen die Essenz der Seldomly Asked Question heute. Wann sollten wir auf diese aufdringlichen Gedanken oder auf diese Ideen hören?
Es ist zwar schon so, dass, wenn man ein bisschen in der Literatur rumschaut, intrusive Gedanken oft als unbeabsichtigt, das ist das eine, aber auch als belastend beschrieben werden. Und es müssen ja nicht nur Gedanken sein, sondern im weiteren Sinne auch Bilder oder Vorstellungen, die einfach so spontan in den Geist eindringen und wo man dann so Handlungsimpulse davon hat, oder? Also ich meine, es muss nicht immer sein, dass man einen Handlungsimpuls hat, aber oft hindert man sich dann irgendwie daran, dem Impuls zu folgen. Also ich meine, diese intrusiven Gedanken können beunruhigend sein oder störend oder sie treten irgendwie in Form von aggressiven oder beängstigenden Inhalten auf. Und ich meine, die Frage heute ist ja auch ein bisschen, gibt es auch in einer guten Form? Aber es ist sehr schwer zu definieren und ich bin gespannt, was du heute dazu sagen wirst, weil das ja schon hauptsächlich ein psychologisches Thema ist.
Genau, es ist eine sehr psychologische Folge. Es geht dabei auch um die Unterscheidung verschiedener intrusiver Phänomene. Also einerseits gibt es diese Impulse, die ich beschrieben habe gerade, so ungefragte Handlungsimpulse. Dann gibt es ungefragte Gedanken, die in den Kopf kommen, aber eben auch sensorische Fragmente oder eben Erinnerungen. Das ist dann häufig in der Psychotraumatologie beschrieben, also in der Forschung von belastenden Ereignissen und wie sie sich auf die Psyche auswirken. Es gibt ja die posttraumatische Belastungsstörung, also eine psychische Krankheit, die Menschen bekommen, wenn sie etwas extrem Belastendes erleben und das nicht wirklich gut verarbeiten können, weil es zu belastend ist, zu überwältigend und dann eben bestimmte Symptome entwickeln. Und eines dieser Symptome ist, dass man so intrusive Gedanken oder sensorische Fragmente oder Erinnerungen hat, die immer wieder.
Was meinst du mit sensorischen Fragmenten? Sorry.
Also es sind eigentlich auch Erinnerungen. Also es könnten eben Erinnerungen an einen Geruch sein. Also ich hatte mal einen Autounfall zum Beispiel. Da waren wir an Weihnachten auf dem Weg zu einem Familienfest und hatten so einen großen Topf Gulasch im Kofferraum. Und dann ist jemand ziemlich hart in uns hinten reingefahren und der Topf ist ausgekippt und hat sich so mit dem Geruch von Motoröl gemischt. Und das war so ein ziemlich, ziemlich stranger Geruch.
Und ich muss lachen, weil es einfach Gulasch so absurd ist. Ich hoffe, es hat sich niemand verletzt.
Ja, also es waren keine großen langfristigen Verletzungen. Ich habe ein Stück meines Zahns verloren, aber das habe ich erst. Ich glaube, ich habe es relativ schnell gemerkt, aber ich hatte keinen großen Schmerz. Insofern ist es okay.
Ihr habt das dann erst gemerkt, als ihr das Gulasch gegessen habt und jemand auf genau. So was Hartes gebissen hat.
Ja, aber das war eben so, das war so ein ganz, ganz distinktiver Geruch. Und es ist nicht so, dass ich dann irgendwelche intrusiven Erinnerungen daran hatte später, weil ich habe dann eigentlich keine posttraumatische Belastungsstörung davon getragen. Es ist auch niemand gestorben oder extrem schwer verletzt worden. Deswegen war das dann schon so, dass ich nach einigen Tagen oder Wochen von, ja, so ein bisschen aufgekratzt sein, zittrig sein, ein bisschen unsicher sich fühlen, dann schon einfach wieder meine Ruhe gefunden habe. Aber es war schon sehr belastend und in dieser Situation war einfach dieser Geruch sehr besonders und da kann sich das schon in traumatischen Situationen dann abspeichern und dann einfach wiederkommen als ungefragte Erinnerung an ein sensorisches Fragment.
Aber hast du das dann, dass du an das, dass das plötzlich mal wieder so hochkommt, so aufdringlich quasi. Also aufdringlich finde ich eigentlich ein gutes Wort auf Deutsch, weil es halt auch diese Willkür beschreibt. Du kannst irgendwie dich nicht dagegen wehren und es ist einfach so, es drängt sich dir einfach so auf in deinem Kopf und du musst es dann wie ertragen in einer gewissen Art und Weise.
Ja, also man kann es eben versuchen wegzuschieben oder zu minimieren oder sich irgendwie abzulenken. Und das ist eben auch eins der Kriterien bei der posttraumatischen Belastungsstörung, dass Menschen Vermeidungsverhalten haben oder Verhalten haben, was sich dadurch auszeichnet, dass man die Sachen vergessen möchte oder nicht mehr sich damit befassen möchte. Also zum Beispiel Alkohol zu konsumieren, um dann eben die Erinnerung abzudämpfen oder nicht mehr daran zu denken.
Das gehört ja von der Definition her dazu. Also wir haben ja schon gesagt, ungewollt und spontan, zumindest bei traumatischen Erlebnissen, dann wiederkehrend und hartnäckig. Also es kann sich wiederholen, auch wenn man eigentlich bewusst versucht, das zu verdrängen oder zu ignorieren oder unterdrücken. Und bei traumatischen Inhalten gehört es natürlich auch dazu, dass sie beunruhigend sind und belastend. Also es hat einen negativen Inhalt, meistens verbunden mit Angst. Und ich finde schon auch, wenn man an intrusive Gedanken denkt, ist es oft was, das mit Gewalt, Ekel, Schuld oder irgendwie auch Scham zu tun hat oder sogar mit sexuellen Gedanken. Ich weiß nicht, zum Beispiel, manchmal, wenn ich so ganz kleine Hunde sehe, denke ich halt einfach so, was wäre, wenn man die jetzt einfach so kicken würde? Ja. Ich meine nicht, dass ich was gegen diese Hunde habe, aber es ist einfach so, das ist einfach so ein Gedanke, der sich wirklich sofort aufdrängt.
Ja.
Und das finde ich eigentlich einen Definitionspunkt, der noch rein muss für mich. Das ist eigentlich meistens so out of character. Also es ist eigentlich so, dass es einem so vorkommt, als wäre es nicht ein Gedanke, der von einem selbst kommt, also nicht zu seiner Persönlichkeit gehört. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich das normalerweise mache. Ich habe das noch nie gemacht und ich würde es auch nie machen. Und deshalb kommt einem der Gedanke dann auch so fremd vor. Man denkt so, warum würde ich einen Hund irgendwie kicken? Aber also die Großen sowieso nicht.
Die sind zu stark.
Die sind zu stark.
Ja, das ist genau das Gleiche mit, weißt du, wenn du am Bahnsteig stehst und so denkst, das ist da irgendein Impuls, der dir sagt, du sollst vor den Zug springen oder du bist auf einer Brücke und irgendein Impuls sagt dir, okay, jetzt da runterspringen. Es ist halt in der Tat so ein bisschen mit Angst oder auch mit Erregung, glaube ich, verbunden, dass du einfach gewisse Sachen hast, wo du weißt, das solltest du auf keinen Fall machen und deswegen erregen sie dich dann anders im Kopf und führen dann eben dazu, dass du da manchmal solche Impulse hast, wo du dich mental damit befasst, obwohl du es eigentlich gar nicht machst oder machen möchtest. Und das dann auch ein bisschen belastend ist, weil du einfach diese Vorstellung hast, ah, das könnte passieren und das wäre extrem schlimm, wenn das passieren würde.
Jetzt, wo du diese sensorischen Fragmente angesprochen hast, fällt mir noch viel mehr ein von mir selbst.
Mhm.
Also ich hätte das jetzt gar nie dazu gezählt und genau aus dem Grund, weil das natürlich ein Teil von mir ist, weil es ein Teil von meinen Erfahrungen ist, hätte ich es jetzt nicht als unter die gleiche Kategorie wie Hundekicken getan. Einfach, ich möchte nochmal betonen, ich mag Hunde sehr gerne. Aber ich hätte das jetzt nicht in die gleiche Kategorie getan, weil irgendwie das ja Erlebnisse sind, die zu meiner Persönlichkeit gehören. Also ein Beispiel, ein Geruch oder ein Geschmack, der sich mir manchmal so aufdrängt, vor allem wenn mir schlecht ist, ist so Wachs.
Mhm.
Weil ich habe als Kind nämlich mal eine Kerze gegessen und es dann bereut.
Sehr gut, dass du es immerhin bereut hast.
Es war wirklich, also ich habe wirklich in eine Kerze gebissen, drauf rumgekaut und die geschluckt und dann ist mir echt schlecht geworden. Und dieser Wachsgeschmack und Geruch, dieses Paraffin, ich kriege das nicht mehr aus meinem Gedächtnis raus. Das ist wirklich sowas, das habe ich immer wieder mal. Vor allem, wenn ich so billige Kerzen rieche irgendwie,
ja.
Dann wird mir echt schlecht.
Und das ist ja auch eigentlich so ein bisschen die Funktion der psychologischen Reaktion auf extrem belastende Situationen, dass du es dann in Zukunft nicht mehr tust, wenn es irgendwas ist, was du kontrollieren kannst. Also, dass du dann zum Beispiel nicht mehr in ein Kriegsgebiet gehst, weil du vorher gedacht hast, oh, ist mal lustig, da hinzugehen und mal zu sehen, was da passiert. Dann wirst du traumatisiert und vermeidest das dann eben in Zukunft. Das ist ja eigentlich eine Schutzwirkung oder eine schützende Funktion des eigenen Kopfes, wie er funktioniert. Und es gibt dann einfach Situationen, die dir widerfahren, wo du keine Kontrolle hast und die auch nicht vorhersehbar sind so und die dich dann traumatisieren und einfach extrem belasten, weil du weißt nicht, was du damit machen sollst. Aber es ist extrem belastend gewesen und verfolgt dich dann so.
Ich habe doch schon mal in einer Folge über dieses Call of the Void Phänomen gesprochen.
Ja.
Das ist genau das, was du vorher als Beispiel genannt hast, nämlich wenn man am Bahngleis steht oder wenn man an hohen Orten ist oder so, auf Felsvorsprüngen oder am Balkon mit so einer niedrigen Begrenzung, dass man dann irgendwie plötzlich denkt, und das ist so ein Gefühl, das irgendwie alle zu haben scheinen, was wäre, wenn ich jetzt einfach so einen Schritt vorwärts machen würde? Oder was ich sehr oft habe, ist, was wäre, wenn ich jetzt was runterschmeißen würde? Ja. Zum Beispiel von der Brücke oder so, wenn ich so meinen Rucksack trage oder mein Handy in der Hand habe. Ich denke einfach so, ich könnte es einfach runterschmeißen.
Ja.
Und das Phänomen haben auch Autofahrerinnen manchmal. Anscheinend habe ich schon ein paar Mal gehört, dass man so denkt, was wäre, wenn ich einfach so auf die linke Spur rüberziehen würde, einfach ja. so das Lenkrad rumreißen würde, so unkontrolliert. Das ist ja so der Clou von dem Ganzen, dass es so richtig so plötzlich ohne Kontrolle passiert, so wie der Gedanke ja auch gekommen ist. Ich glaube, hier ist so ein bisschen ein Zusammenhang, dass man halt so unkontrolliert Gedanken haben kann und dann halt implizit auch drauf schließt, dass man unkontrolliert handeln könnte plötzlich.
Genau. Da muss man jetzt ein neues Fass aufmachen in der Psychopathologie, also in der Lehre von psychischen Krankheiten, und zwar die Zwangsstörungen. Die muss man nämlich ganz klar abgrenzen, denn die intrusiven Gedanken oder Erinnerungen bei der posttraumatischen Belastungsstörung oder bei Traumafolgestörungen sind anders als diese Sachen, die du gerade beschrieben hast. Denn das sind eher so Zwangsgedanken, wo man eben diese Impulse hat oder diese Gedanken hat, die in den Kopf kommen, ungefragt, und man hat eigentlich keinen Trauma erlebt. Man hat keine extrem belastenden Sachen erlebt, sondern es kommt einfach so rein und belastet einen, obwohl man nicht weiß, warum. Und das sind dann eben häufig diese Themen, diese Tabuthemen wie Sexuelles oder Gewalt. Aber es sind häufig auch so Kontrollzwänge, dass man denkt, ich muss den Herd nochmal checken, um sicherzugehen, dass ich ihn ausgestellt habe. Oder ich muss nochmal putzen, sind dann solche Sachen, die eben auch so ein bisschen mit Ängsten zu tun haben und eben auch mit extrem schlimmen Situationen, die passieren könnten, wo man eben auch das eigentlich nie machen würde, dass man zum Beispiel jemanden angreifen würde tätlich oder so sich in der Öffentlichkeit entblößen würde oder irgendwas Sexuelles. Aber man weiß einfach, dass das sehr, sehr extreme Dinge sind, die man nicht tun sollte, und deswegen drängt sich das einem manchmal so auf.
Würdest du das dann nicht zu den intrusiven Gedanken zählen?
Ja, doch. Also per Definition würde ich schon auch als intrusiven Gedanken beschreiben. Es ist hier nochmal gut klarzustellen, in der Psychologie oder in der Forschung wird von Intrusionen geredet, und dieser Begriff wird sehr häufig in der Psychotraumatologie verwendet.
Also für diese Erfahrungen, diese negativen Erfahrungen aus dem Trauma, die sich einem aufdrängen.
Genau, also da wird dann wirklich mit Intrusionen dieses Phänomen beschrieben, dass man etwas Belastendes erlebt in der traumatischen Situation, und das kommt einem dann wieder in den Kopf. Auch Flashbacks, das sind so ein Phänomen, was beschrieben wird, und das ist eben auch das fast vollständige Wiedererleben von Sachen, die man erlebt hat in der extrem belastenden Situation. Man sollte hier natürlich auch nochmal sagen, posttraumatische Belastungsstörung und Zwangsstörung, das sind psychische Krankheiten oder Diagnosen, die natürlich nicht jedem passieren. Und dann hast du dieses Call of the Void Phänomen besprochen, was so ein Phänomen ist, das kann eigentlich jedem passieren. Und das ist auch nicht pathologisch. Da kann man nochmal unterscheiden zwischen diesen Störungsbildern, zwischen Syndromen und einzelnen Symptomen oder Phänomenen, die auch mehr Menschen haben könnten, was ja eben relativ weit verbreitet sein kann auch.
Da gab es einige Forschungen dazu, die ich auch im Podcast schon mal ein bisschen angesprochen habe, aber ich möchte sie nochmal klarer darstellen. Man hat sich halt nur bei diesen Gedanken, also diesen intrusiven Gedanken im Zusammenhang mit diesem Call of the Void Phänomen, oder es wird in der Wissenschaft auch High Place Phenomenon genannt, also nur in diesem Zusammenhang wurde da erforscht. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass diese intrusiven Gedanken so vielgestaltig sein können. Aber genau das, was du sagst, trifft natürlich zu. Also das hat eigentlich gar nichts mit Suizidgedanken zu tun. Also das, man denkt vielleicht, das ist naheliegend irgendwie, weil man irgendwie denkt, man muss jetzt einen Schritt vorwärts machen bei einer Schlucht. Aber es gab eine Studie von 2012, die gezeigt hat, dass eigentlich mehr als die Hälfte der Befragten noch nie überhaupt an Suizid gedacht haben und trotzdem dieses High-Place-Phänomenon schon erlebt hatten. Und es gibt ja dann auch diese Erklärung, wenn wir uns dieser Tatsache bewusst werden, dass halt dieser Sturz aus der Höhe so gefährlich ist, dann haben wir diese Angstgefühle und trotzdem diese Höheninformationen. Also du siehst ja, da geht's mega runter und du hast extrem Angst. Und unser Hirn interpretiert diese Kombi anscheinend einfach so als Drang zu springen. Also man vertraut sich selbst nicht. Das habe ich auch damals schon gesagt. Das ist so diese Interpretation der Forschung momentan. Also, dass man sich selbst nicht vertraut, dass man jetzt hier stehen kann und nichts passiert.
Ja.
Und interessanterweise gab es auch noch eine Studie, die dann bestätigt hat, dass Personen, die ihre Ängstlichkeit im Alltag hoch einschätzen, auch häufiger dieses Call of the Void Phänomen haben. Also umso mehr Angst man generell hat, desto öfter hat man im Alltag einfach eine Situation, wo das Hirn diese Angst interpretiert als so Missvertrauen sich selbst gegenüber.
Ja, das ist super interessant. Also ja, wie gesagt, wir können jetzt nochmal von psychischen Krankheiten etwas mehr zur gewöhnlichen Psyche zurückgehen. Und da hatte ich auch dran gedacht, als ich die Folgenidee hatte, da habe ich so ein bisschen gedacht an diese Memes, die es gibt. So, she let her intrusive thoughts win oder he let his intrusive thoughts win. Ich habe es nicht so vorher im Deutschen gekannt, aber man könnte so sagen, ja, er ließ seine aufdringlichen Gedanken gewinnen oder sie ließ ihre aufdringlichen Gedanken gewinnen. Und da gibt es sehr, sehr viele so lustige Videos, wie Menschen einfach so Sachen machen, die halt nicht besonders sinnvoll sind, aber man kann sie machen.
Und ja, es fällt einem auch selbst in der Situation dann auf, dass man dass das eine Option gewesen wäre, die einfach anstößig ist.
Genau.
Das eine Video, das Adrian mir gezeigt hat, war von Judge Judy, von dieser Richter-Serie, wo der Angeklagte einfach so mit offenem Mund da sitzt die ganze Zeit, während sie spricht. Und dann, als sie zu Ende gesprochen hat, macht sie den Mund einfach auch noch so auf, um ihn nachzuäffen.
Ja. Das andere Video war einfach so ein Mann, der ein Ei aus dem Kühlschrank nimmt, dann so dasteht und ein bisschen nachdenkt anscheinend und das Ei dann einfach gegen den nächsten Schrank wirft. Und auch so denkt, ja, warum? Aber das ist halt so ein typisches Beispiel von he let his intrusive thoughts win. Und das ist halt so etwas, das ist ein Meme geworden, weil es eben so viele Leute kennen und dann irgendwie bemerken, ah, das ist ziemlich weird, dass ich diese Gedanken habe. Und dann vielleicht mit Humor das bewältigen, die Präsenz solcher komischer Gedanken.
Ich denke halt, es hat echt was mit unserer Welt zu tun, unserer Lebenswelt, die einfach enorm komplex ist. Und manchmal merkt man einfach, dass man halt nur so ein Tier ist, das einfach gewisse Dinge versteht und denkt, ja, ich könnte einfach auch irgendwas machen. Ich kann machen, was ich will. Ich kann auch in den Bus steigen. Ich kann auch das Ei hier an die Scheibe werfen. Ich hatte das als Kind zum Beispiel extrem oft, dass ich in so Restaurants oder so mir überlegt habe, was könnte man hier jetzt so richtig Absurdes machen und wie würden die Leute reagieren?
Ja.
Kennst du das? Das ist fast schon so ein Spiel.
Ja.
Zum Beispiel einfach so auf dem Tisch stehen und so die Lampe kaputt hauen oder so.
Ja.
Aber deshalb ist es auch immer was, was gegen Normen oder Tabus irgendwie verstößt, weil sonst wäre es ja nicht lustig, sich das vorzustellen. Es bringt dir auch irgendwie ein bisschen Freude, diese Gedanken so weiterzuführen.
Genau.
Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es manchen Menschen Angst bereitet, wenn man Gedanken hat, die gegen Sitten und Normen sind, weil man dann denkt, ist das meine Persönlichkeit? Bin ich so, dass ich diese Gedanken habe? Und zum Beispiel im Rahmen von Psychotherapie macht man ja auch Psychoedukation, also man klärt Menschen mit psychischen Krankheiten darüber auf, dass die Gedanken, die sie haben, nicht für sie sprechen oder nicht ihre Persönlichkeit bestimmen und dass das ganz normal ist, dass jeder solche Gedanken hat, die eigentlich ja nicht unseren Normen und Werten entsprechen. Ich weiß noch genau, wie die Professorin für klinische Psychologie damals gesagt hat, ja, zum Beispiel, wenn du immer daran denkst, deine Großmutter umzubringen, musst du es ja deshalb nicht machen.
Mhm.
Und dann habe ich eben auch gedacht, ja, wenn ich die ganze Zeit denken würde, dass ich meine Oma ermorden würde, dann würde ich mir schon Sorgen machen.
Genau. Das ist dann eben auch die Frage, wie häufig hat man das und wie belastend ist das für einen? Und das ist dann letzten Endes auch eine der Fragen, die bestimmt, ob man vielleicht zu einer klinischen Psychologin gehen sollte und das behandeln lassen sollte oder ob man da Hilfe suchen sollte. Denn es gibt häufig in der Psychologie Phänomene, die die meisten Menschen erleben und die dann für manche Menschen einfach sehr belastend sind, so belastend, dass sie eben Hilfe suchen.
Ich glaub, und ja.
Das dann uns PsychologInnen dazu führt, dann einfach eine bestimmte psychische Krankheit zu beschreiben in einem unserer diagnostischen Handbücher.
Ich glaube, die sofortigen Bewältigungstechniken, wenn man wirklich Probleme hat mit aufdringlichen Gedanken, die einen stören, ist das eben, was ich gerade gesagt habe, sich klar machen, dass das natürlich ist und dass das alle haben. Und langfristige Strategien sind eher so Techniken zur Reduktion von Stress und von Angst, glaube ich. Und weniger mit den Gedanken direkt zu arbeiten. Es ist ja auch so ein bisschen ein Paradox, wenn es um Verdrängung geht. Einerseits sagt die Psychoanalyse sowas wie, ja, man kann Gedanken einfach verdrängen und vergessen und dann kommen sie irgendwann wieder. Aber ich meine, versuch mal, was zu verdrängen. Es ist extrem schwierig. Eigentlich brennt sich das noch viel mehr im Gedächtnis ein. Umso öfter, dass irgendwas kommt. Ich habe mir an diese Häppsche Regel gedacht. Ich musste ewig lange suchen, wie das hieß. Aber dann ist mir wieder dieses What fires together, wires together eingefallen. Also was zusammen feuert, welche Synapsen zusammen aktiv sind, verbinden sich auch.
Also wenn eine Nervenzelle eine andere stimuliert, dann propagiert das nicht nur das Signal, also dann wird nicht nur das Signal im Gehirn weitergeleitet, sondern es wird dann auch gelernt, dass diese Verbindung aktiv war und die wird dann bereit, für die Zukunft auch wieder aktiviert zu werden.
Genau, es wird einfach wahrscheinlicher, dass diese Verbindung wieder aktiv wird. Bei dem nächsten Assoziationsfall zum Beispiel, das geht mir auch sehr oft so, dass ich einfach so ganz seltsame Assoziationen habe. Also ich denke an irgendwas und dann plötzlich poppt so eine Verbindung auf dazu. Und umso öfter, dass man diese Assoziation hat, desto öfter kommt sie auch irgendwie. Mhm. Ich merke das bei mir echt oft, dass ich so phasenweise so gewisse Themen habe, die immer wieder so in meinen Gehirn dringen und dann vergesse ich sie dann irgendwie langsam wieder. Aber ich meine, Assoziation, und damit möchte ich eigentlich wieder zum Charakter und diesem Thema zurückkommen, sind halt auch was man eher zu seiner Persönlichkeit zählen würde. Also zumindest ich verbinde eigentlich einen Großteil meiner persönlichen Identität auch damit, wie ich denke und was mir zu gewissen Themen einfällt. Ich glaube, ich hätte da jetzt nicht so ein Problem mit Gedanken, die vielleicht, ja, sozial nicht akzeptiert sind.
Mhm. Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Ich fand es auch interessant zu lesen, dass bei diesen aufdringlichen Gedanken auch die Top-Down-Kontrolle im Gehirn involviert ist. Also Netzwerke im Gehirn, die eben verarbeiten, was man so sieht und so ein bisschen kontrollieren, was dann im Kopf gerade bleibt. Und man kann das ja sehr gut steuern normalerweise. Man nutzt das sehr effektiv für die Bewältigung des Alltags. Und manchmal funktioniert das halt stärker und manchmal weniger stark. Und dieses Paper, was ich da gelesen hatte, schrieb eben auch, dass man zum Beispiel, wenn man ein Schlafdefizit hat, dann weniger so Top-Down-Kontrolle hat und deswegen dann eher solche aufdringlichen Gedanken oder Ideen oder Impulse kommen könnten. Und das fand ich sehr witzig, weil ich dachte dann, ja, natürlich, war morgens auf dem Weg zur Arbeit. Ich hatte nicht so viel geschlafen oder mich noch ein bisschen müde gefühlt. Und das ist witzig, dass man das dann so erleben kann, dass man dann diesen Impuls da in so einer Situation gerade bemerkt.
Dann kommen wir doch langsam mal zu unserer SAQ von heute. Sollte man manchmal solche aufdringlichen Gedanken gewinnen lassen? Also dem Impuls quasi folgen oder sie zumindest weiterführen?
Genau. Und wenn ja, wann?
Mir fällt dazu eine Schwierigkeit ein. Diese intrusiven, aufdringlichen Gedanken, die definieren sich doch auch ein bisschen durch ihre unangenehme Art. Und ich frage mich dann halt, was unterscheidet intrusive Gedanken noch von anderen Gedanken, die vielleicht auch intrusiv sind auf irgendeine Art und Weise, aber positiv oder angenehm?
Genau. Und da denke ich, das Intrusive an sich muss nicht unbedingt unangenehm sein. Es ist nur ungefragt. Also es kommt in deinen Kopf, ohne dass du es möchtest, ohne dass du es selbst provozierst oder herleitest. Und es fühlt sich so an, als würde da einfach was in deinen Kopf kommen und sich aufdrängen. Das muss aber nicht immer schlecht sein. Also ich glaube, es kann durchaus auch einfach so gefühlt zufällige positive Impulse geben. Aber natürlich ist das hauptsächlich bekannt als etwas Unangenehmes, Negatives, was auch Menschen belastet und eben in diesen Störungsbildern, wie zum Beispiel der posttraumatischen Belastungsstörung oder bei Zwangsstörungen, dann so eins der charakteristischen Features ist, an denen die Personen dann leiden.
Aber was wäre dann jetzt ein Beispiel? Ich habe das Gefühl, wenn ich ungefragt Gedanken habe, dann ist das eigentlich ständig so, einfach weil ich tagträume zum Beispiel oder frei assoziiere. Also vielleicht wäre das auch die Antwort auf die Frage, die ja eigentlich auch von dir ein bisschen in den Raum geworfen wurde nach deinem Busbeispiel. Ich glaube, aufdringliche Gedanken, die nicht negativ sind, gewinnen zu lassen, bedeutet halt auch, sich selbst nicht einzuschränken in seinem Denken und ich glaube einfach mal frei nachzudenken, Tag zu träumen. Und ich meine, ich würde niemandem raten, Impulse zu folgen, die natürlich negative Konsequenzen haben. Also ich lache auch manchmal drüber, wenn ich denke, wie wäre es, diesen Hund zu kicken, aber ich tue es natürlich nicht.
Ja, ich denke mal, man sollte die Impulse immer evaluieren, bevor man es tut, immer nachdenken, aber ich denke, man darf diesen Impulsen ruhig auch mal folgen. Also ich habe jetzt ein kleines Gedankenexperiment.
Ich war mega ready.
Ist sehr gut. Stellen wir uns mal vor, ich bin nicht zufrieden mit meiner Arbeit und sie macht mich depressiv und ich gehe einfach jeden Tag hin und mache nur das und es macht mich depressiv. Und dann stellen wir uns mal vor, der Bus fährt an ein anderes Ende der Stadt, wo ich vielleicht eine Person treffen würde, die mir eine neue Arbeit anbieten würde, die dann mehr Spaß macht.
Die Wahrscheinlichkeit, Busfahrer zu werden, ist extrem hoch. Oder in Bordell zu arbeiten, je nachdem.
Aber auf jeden Fall, also es kann ja auch sein, dass so ein Impuls einem aus einer schlechten Situation heraushilft. Und es ist halt nicht gegeben oder es ist nicht sicher. Man weiß es nie, deswegen sollte man darüber nachdenken, ob es eine gute Idee ist. Aber Ideen an sich, die ungefragt kommen, müssen nicht per se schlecht sein.
Da kommt jetzt eben für mich die Hauptfrage zu dem allem hoch. Wie entstehen denn diese ungefragten Gedanken? Ich meine, es gibt die eine Seite, wie du es schon beschrieben hast, bewusste Folgerung, bewusstes Nachdenken, bewusstes Wahrscheinlichkeitsdenken oder direkte Sinneswahrnehmung, die man evaluiert oder über die man nachdenkt. Ich meine, das sind die Arten von Gedanken, die man haben kann. Dann gibt es noch logisch ein paar Grenzfälle, wie über Einhörner nachzudenken, einfach weil es Spaß macht, obwohl es sie nicht gibt. Da kann man sich fragen, was da eigentlich im Hirn passiert oder warum man über was man überhaupt nachdenkt. Aber bei intrusiven Gedanken, die einfach so aufpoppen, ist es auch eine sehr seltsame Äußerung von etwas, das unbewusst abläuft. Also wie kann sowas Komplexes einfach so im Hirn plötzlich da sein und ins Bewusstsein treten?
Und da würde ich sagen, es ist ja nicht so, dass es komplett aus dem Nichts kommt. Also in meinem Beispiel war der Bus da und ich habe ihn gesehen und habe dann einfach so 2+2 zusammengerechnet und gesehen, okay, da gibt es diesen Knopf an der Tür, den kann man drücken, dann geht die Tür auf, dann kannst du reingehen. Es sind halt alles Sachen, so Handlungsschemas, die schon da sind, die dann aktiviert werden und ich erkenne einfach die Möglichkeiten, die sich mir ergeben.
Denkst du, dein Hirn spielt dann quasi einfach die Möglichkeit durch, die dir deine Umwelt gerade bietet und zufälligerweise kommen halt manche so wie als Handlungsempfehlung ins Bewusstsein? Das scheint mir eine sehr gute Erklärung zu sein.
Genau, das denke ich schon. Und bei zum Beispiel Traumata, wenn du eben diese intrusiven Erinnerungen hast, ist es ja auch so, du hast etwas erlebt. Das heißt, es ist schon in deinem Gehirn irgendwo drin und schwirrt dann einfach so rum oder es kreist so ein bisschen und kann halt nicht wirklich abgespeichert und dann zu den Akten gelegt werden. Und da ist es eben auch so, das kommt nicht aus dem Nichts, auch wenn es sich so anfühlt in der Situation, wo du gerade vielleicht beim Friseur bist und dann so wieder den Fliegerbombenalarm oder was weiß ich nicht was hörst. Das ist dann halt so, okay, es kommt jetzt aus dem Nichts, aber es ist irgendwo in deinem Kopf auch schon drin. Das heißt, das Hirn spielt wahrscheinlich gewisse Szenarien durch oder eben gewisse Erinnerungen spielt es nochmal ab. Und im Fall der Traumatisierung ist es einfach so, das Gehirn versucht, etwas adaptiv wieder zu prozessieren, um es dann irgendwie zu verarbeiten, um damit fertig zu werden. Aber es klappt halt nicht, weil es zu traumatisch ist. Und bei solchen Impulsen, wie ich ihn beschrieben habe, mit dem Bus ist es einfach so, du bist halt vorbereitet, etwas zu tun in jeder Situation. Und da so Knöpfe stimulieren uns halt immer sehr. Also auch bei im Casino zum Beispiel hast du ja einfach diesen Impuls zu spielen, weil es da ist und du kannst es. Und das fordert dich quasi auf, zu handeln dort.
Ich finde es mega spannend, weil es gibt ja dann doch so gewisse Themen, die immer die gleichen sind, wie eben so sexuelle, gewalttätige Inhalte. Ich meine auch das mit dem Hundefußkicken ist, Hundefußball, ist ja auch gewalttätig. Und es ist immer irgendwie so, dass es anderen Leuten schadet. Als würde mein Gehirn, oder als würde jedes Gehirn, einfach so durchspielen, was man eigentlich nicht machen darf.
Ja.
Und es ist ja auch in Träumen so zum Beispiel, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass man ja auch da Erfahrungen verarbeitet, aber halt irgendwie in Variationen mal wieder durchlebt oder halt versucht, irgendwie sich auf was vorzubereiten. Oder ja, ich denke auch bei gewissen Handlungen ist es manchmal so, dass man einfach ausprobieren möchte, wie fühlt sich das eigentlich an? Und solange es legal ist und solange es niemandem schadet, macht man das ja auch manchmal, ja, ohne sich zu fragen, ob man jetzt einem Impuls gefolgt ist. Ich weiß noch, wir waren mal im Denner einkaufen und Nicole war auch dabei und Nicole hat gesagt, ich hätte keine Impulskontrolle, weil ich gewisse Dinge angefasst habe. Das war komplett legal natürlich. Ja. Aber manchmal hat man einfach so das Bedürfnis, sowas zu tun, weil man sich einfach fragt, wie fühlt sich das an oder wie schwer ist das?
Und das ist möglich.
Und es ist möglich, genau. Das war auch dieser Trend mal eine Zeit lang, dass Leute immer so gesagt haben, ja, freier Wille und dann irgendwas gemacht haben, was ich extrem cool finde. Ich finde es sehr gut. Einfach aber ab und zu mal hinterfragen. In so Tourette-Syndromen ist es ja auch so, dass zum Beispiel ein Drittel davon diese verbalen Ticks haben. Also so Handlungen, die man immer wiederholen muss, sind so charakteristisch für das Tourette-Syndrom. Und die Verwendung von so Schimpfwörtern oder so Fäkalausdrücken kommt ab und zu mal vor, dass Menschen, die betroffen sind, dann immer wieder mal sowas sagen wie Scheiße oder so und das so unkontrolliert und sie können es eben nicht. Also das drängt sich auch so auf. Und ich frage mich halt, warum sind das immer so Tabuthemen? Auch bei den intrusiven Gedanken. Und ich glaube, eine Antwort könnte wirklich das sein, was du vorher gesagt hast, dass man halt irgendwie versucht, das durchzuspielen im Kopf und manchmal tritt es dann halt wirklich so ins Bewusstsein rein. Ich glaube, dann könnte ich mich voll anfreunden mit deiner Antwort, manchmal intrusive Gedanken auch eine Chance zu geben zumindest. Einfach weil es ja auch sein kann, dass das Unbewusste oder das eigene Unterbewusste was produziert, was irgendwie Sinn ergibt, was das Ergebnis ist von langem Nachdenken beispielsweise oder vielleicht von langem Leid wie bei der Arbeit und man will mal das Ende der Stadt sehen. Ja. Du hast übrigens gesagt, so ging es eigentlich los mit dem Pitch zur Folge von Adrian. Er hat gesagt, weißt du noch, als man als Kind einfach gedacht hat, ich werde in diesen Bus einsteigen?
Stimmt, ja. Das war mir dann auch eingefallen in der Situation, dass das früher als Kind noch viel häufiger so war, dass man dieses Bedürfnis hatte, so, ich möchte jetzt einfach in den Bus einsteigen, in den ich sonst nicht einsteige und schauen, wohin er mich bringt.
Jetzt aber, jetzt noch eine Confession, wenn wir gerade schon bei diesen Fäkalausdrücken sind. Das heißt auch, heißt das Koprolali oder Koproslali?
Ja, Koprolali.
Das ist natürlich griechisch für Fäkal-Dinge und Sprechen. Aber das mache ich sehr oft im Kopf, dass ich manchmal einfach so Menschen beleidige oder so, einfach nur so zum Spaß für mich selbst.
Ja, das hat man auch in Videospielen, glaube ich, häufig, dass man das einfach so auslebt, was man sonst nicht machen darf.
Ja, ja.
Und ich wollte nochmal darauf zurückkommen, auf diese Zwangsgedanken oder Zwangsimpulse. Es ist halt so, wir können uns nicht, also es gibt ja dieses klassische Ding, denke jetzt nicht an einen rosa Elefanten.
Darauf wollte ich noch zurückkommen.
Das ist eben genau dieses Ding. Es gibt Sachen, die sind wichtig und sie sind wichtig, weil wir sie nicht tun sollten. Aber wenn wir uns bewusst sein sollen, dass Sachen wichtig sind und nicht getan werden sollen, dann müssen wir an sie denken. Und dadurch kommt es eben dazu, dass man manchmal diese Gedanken an Handlungen hat, die man eigentlich nicht tun möchte. Und dann fühlt man sich so, als würde das Gehirn sagen, du sollst das gerade tun oder ich will das tun. Aber eigentlich denkt man nur daran, weil man daran denkt, weil es wichtig ist und nicht getan werden sollte. Und man kann das dann schwer auseinanderhalten.
Das ist schon ein ewiges philosophisches Problem oder eine Debatte zumindest. Wie geht man mit Konzepten um, die eigentlich leer sind? Also mit Begriffen, die eigentlich keine Objekte enthalten oder Mengen, die keine Objekte enthalten. Zum Beispiel die Menge aller Einhörner. Oder eben auch das Nichts oder die Zahl Null. Was sind das für Objekte oder Gegenstände oder ist das Nichts vielleicht eine Eigenschaft von Dingen, dass eben ein Ding, das eigentlich existiert, nicht da ist? Oder wäre Existenz eine Eigenschaft? Das sind alles sehr seltsame Fragen irgendwie. Man versucht in der Logik auch von sowas abzusehen, also dass Nichts oder Existenz ein Prädikat ist, also irgendwie was Beschreibendes. Und ich meine, man kann nicht an nichts denken, man muss sich das vorstellen und es dann irgendwie geistig wegnehmen. Und dasselbe ist halt auch mit nichts generell so, irgendwie scheint es zu existieren, sonst könnten wir nicht drüber reden. aber es scheint nicht im Sein zu sein. Also das Sein und das Nichts schließt sich irgendwie aus und man muss da sehr feine Unterscheidungen machen. Und ich glaube, das ist echt ein Limit des Gehirns irgendwie, einfach eine Grenze des Gehirns. Das ist die Grenze der Vorstellbarkeit. Man müsste mal schauen, was Kant genau dazu sagt. Die Kritik der reinen Vernunft beschäftigt sich ja quasi mit den Grenzen der reinen Vernunft. Mhm. Aber ich glaube auch, dass das einer der Hauptpunkte ist. Man muss sich einfach Dinge vorzustellen, auch um zu wissen, dass man sie nicht will.
Genau.
Ich meine, auch wenn es kontraintuitiv ist, und das ist jetzt meine letzte Antwort zur SAQ, auch wenn man intrusive Gedanken nicht zu seiner eigenen Persönlichkeit zählen möchte, vor allem wenn sie negativ sind, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, sie zu akzeptieren als Produkt seiner selbst immerhin und damit einfach was über sich selbst zu lernen. Und das muss ja dann nicht so sein, dass man sie auslebt. Im Gegenteil, es kann ja auch charakterstark sein, sie dann beiseite liegen zu lassen oder zu ignorieren.
Genau, man kann eben davon profitieren, indem man sagt, ich habe diese Impulse, aber ich bin auch stark genug, das zu kontrollieren. Und ich habe da eben diese Top-Down-Kontrolle. Und ja, um nochmal ganz einfach auf die Sack zurückzukommen, wann sollten wir unsere aufdringlichen Gedanken gewinnen lassen? Ich glaube, wenn wir kurz darüber nachgedacht haben und die Konsequenz als nicht schädlich empfunden haben, dann kann man das auch mal tun. Per se ist es ja nicht problematisch, Impulsen nachzugehen und mal Sachen ein bisschen anders zu machen.
Ich glaube, das schönste Geschenk, das man wirklich haben kann, ist, dass man mit seinen Gedanken allein ist. Mhm. Du kannst denken, was du möchtest. Ich glaube, damit werden wir unsere Hörer und Hörerinnen entlassen, nicht aus der Podcast-App, sondern in unsere Bewertungsrubrik, zum Beispiel auf Spotify. Wenn ihr da beim Podcast, also bei unserem Podcast, auf About geht, da gibt es da ein kleines Feld mit Sternbewertungen und so eine könntet ihr uns auch geben, falls ihr das noch nicht getan habt und ihr uns gerne hört. Das würde mich persönlich enorm freuen.
Genau, da kann man nämlich den Impulsen einfach freien Lauf lassen und einfach von den nicht ausgefüllten Sternen einfach mal voll auf 5 Sterne klicken. Und dann hat man es getan und dann ist man glücklicher und wir sind glücklicher, denn das macht uns froh, wenn wir gut bewertet werden auf den Podcast-Portalen. Was uns noch froh macht, ist, diesen Podcast zu machen. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen diese Woche und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören.
Tschüss.
Ciao.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Was ist eigentlich mit den Leuten, die Barney heißen? Heißen die Scheuni?
Warum ist das nicht auf Deutsch?
Scheuni.
Scheuni, ja. Oder Stalli.